Weiterführung von dem, was wir gehört haben, starten in einer Form einer Reihe, und zwar eine Reihe der Versöhnung, Botschafter der Versöhnung, Versöhnung mit Gott, Versöhnung miteinander und Versöhnung mit der Welt. Und ich glaube, dass diese Reihe, dass die uns helfen kann, auf das Wesen von christlichem Glauben vorzustoßen und nicht irgendwie an falschen Ecken zu suchen. Es ist so, dass viele Menschen auf der Suche nach Wahrheit sind, viele Menschen sind auf der Suche nach Erkenntnis und nach Erleuchtung, und das hat auch im Christentum sehr stark Raum gegriffen, sodass Leute denken, das Christentum ist eine Religion oder ein Glaube, der einem die Wahrheit vermittelt. Und die Wahrheit bedeutet dann, du verstehst die Welt, du verstehst Gott, du verstehst dich selbst, du verstehst die Menschen. Das ist also ein, man könnte sagen, ein Erkenntnisglaube, ein Wahrheitserkenntnisreligion. Und da sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen geprägt von auch, von der Aufklärung, von der Vorstellung, ja, jetzt habe ich die Wahrheit erkannt. Jetzt habe ich das verstanden. Und natürlich ist da was Wahres dran, dass wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass wir da auch Wahrheit mitgeteilt bekommen. Zusammenhänge verstehen, den großen Bogen verstehen, die Welterschaffung, warum ist die Welt gebrochen, warum ist so viel kaputt, und auch die Wiederherstellung, die Erneuerung durch Gott, die er von Anfang an von Noah, Abraham und so weiter und bis Jesus und weiter, heute noch weiter vorantreibt. Natürlich gibt es da gewisse Verstehensprozesse in uns, aber das ist nicht das Wesen. Der Kern des christlichen Glaubens ist nicht eine Wahrheitserkenntnis, sondern der Kern ist Versöhnung. Der Kern ist nicht, dass du verstehst, wie die Menschen sind und warum sie so sind. Der Kern ist auch nicht, dass du verstehst, wie die Welt ist, wie die Welt tickt, sondern der Kern ist, dass du versöhnt bist. Versöhnt mit Gott, versöhnt mit dir, versöhnt mit der Welt. Darum geht es. Es zielt ab auf Versöhnung. Wie kann das sein? Wie kann das gehen? Wie können wir mit Gott versöhnt sein und leben? Wie können wir miteinander versöhnt sein und leben? Wie können wir mit der Welt versöhnt sein? Und dann einen weiteren letzten Schritt noch, wie können wir Botschafter der Versöhnung sein? Mitteiler, anderen Vermittler dieser Versöhnung. Darum soll es gehen in dieser Reihe. Und das bewegt mich, diese Geschichte der Versöhnung und dieser Kern, um den es eigentlich geht. Ich sage es nochmal in einem Bild, wir lernen praktisch, wenn wir mit Jesus zusammen unterwegs sind, wenn wir Fuß fassen im christlichen Glauben, dann lernen wir sozusagen die stachelige, kaktushafte Welt zu umarmen, die sündige, gebrochene Welt zu umarmen, anstatt sie zu verstehen. Das ist der Punkt. Wir lernen, andere Menschen, die pieksen und die wie heißen nochmal diese stacheligen Igel? Ja, aber es gibt auch noch andere stachelige Tiere. Wie heißen die noch? Stachelschweine gibt es auch. Unrasierte Männer. Wir lernen, unrasierte Männer zu umarmen. So heißen die. Das lernen wir im Christentum. Genau. Auch manche, ja, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Auf jeden Fall, es gibt diesen Effekt, dass man das lernt. Und nicht nur lernt, stachelige Menschen zu umarmen, die pieksen und die einem wehtun, an eine stachelige Welt zu umarmen, die piekst und die einem wehtut, sondern man lernt auch, sich selbst als stacheliger Mensch, der andere piekst und der anderen wehtut, umarmen zu lassen. Nach Hause zu kommen, beschmutzt, besudelt, voller Dreck und Müll, und mit Stacheln der Rebellion. Und so werden wir vom himmlischen Vater umarmt. Das ist das Wesen. Das heißt Versöhnung. Und das heißt nicht, ich verstehe alles, Das heißt nicht, ich habe analysiert, ich habe seziert, ich habe definiert, ich habe diagnostiziert, woher kommen die Stacheln, wie ist es dazu gekommen, dass so viel kaputt ist. Das heißt es nicht, ich verstehe das auch nicht besser als Christ, als wenn ich nicht Christ bin. Aber ich kann versöhnt leben. Wie sieht das aus? Wie kann das aussehen? Mit Menschen, mit Gott und dann auch noch ein draufgesetzt Botschafter dieser Versöhnung zu sein. Ich habe dazu mal einen ganz zentralen Vers. Ich wollte mal sehen, es geht ja. 2. Korinther 5, Vers 19. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. In der Luther-Übersetzung heißt es da, Gott hat in Christus die Welt versöhnt. Gott war in Christus. In Christus ist Gott selber. Christus ist Gott und hat die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns, damit meint Paulus sich und alle Menschen zu allen Zeiten, die zu Jesus gehören, hat er die Aufgabe übertragen, Botschafter dieser Versöhnung zu sein. Wir haben ja die letzten beiden Predigten von Petrus gehört im Neuen Testament. Und da haben wir auch viel erfahren über Versöhnung und über die Herstellung von Beziehungen. Und dass das ein Kernanliegen ist, oder das Kernanliegen schlechthin, der Bibel und der Geschichten, die wir von Jesus lesen. Jetzt könnte man denken, von Petrus gehört, aha, wahrscheinlich ist das im Neuen Testament ganz wesentlich, dass es da um Versöhnung geht. Im Neuen Testament kommt ja auch das Kreuz vor. Und das Kreuz hat ja auch irgendwie mit Verzeihen zu tun und mit Wiederherstellung und mit Versöhnung. Aber im Alten Testament, da denken viele Leute, ja, da war dieser Gott noch zornig und böse, und im Neuen Testament ist er nett geworden und wollte sich dann gerne versöhnen. Ganz platt gesagt. Und das ist ein Irrtum, und deswegen möchte ich gerne ein bisschen zurückblättern, um den ganzen Hintergrund dieser Versöhnungsbotschaft ein bisschen zu verstehen und dann auf uns anzuwenden. Und zwar in 3. Mose, Kapitel 16, finden wir, ja, ich will fast sagen, ein Herzkapitel der ganzen Bibel. Es ist in jedem Fall das Herzkapitel der 5 Mosebücher, der sogenannten Tora, die jüdischen Leser auch als heilige Schrift, dass ihre heilige Schrift ist. Das ist in der Mitte, im Zentrum, im Kern dieser 5 Bücher Mose. Wenn man die 5 Bücher Mose hat und in der Mitte aufschlägt, landet man bei 3. Mose 16. Das ist also inhaltlich und auch äußerlich gesehen die Mitte. Das ist auffällig und es ist gar nicht so bekannt. Dahinter steckt, hinter diesem Kapitel, steckt das Bewusstsein, dass Gott radikal anders ist als wir Menschen. Dahinter steckt die Überzeugung, dass Versöhnung mit Gott nötig ist, weil Gott heilig ist, weil Gott gerecht ist, weil Gott nicht zahm ist wie eine kleine Schmusekatze, die man auf dem Schoß hat und streicheln kann und dann auch noch irgendwie mal wegtragen kann, rausbringen kann, reinbringen kann, so wie wir das mit unserer Katze machen. Wir tragen sie irgendwo hin, die Kinder nehmen sie. So ist Gott nicht, so eine Kuschelkatze. Sondern Gott ist anders. Radikal anders als wir Menschen. Heilig. Intensivstes Leben, intensivste Klarheit, intensivste Reinheit. Und um mit diesem Gott in Kontakt zu kommen und im Kontakt zu bleiben mit diesem Gott, bedarf es einer Reinigung. Bedarf es einer Heiligung von uns Menschen. Sonst würden wir wie vom Blitz getroffen umfallen. Oder wir würden einfach vergehen. Wir würden das gar nicht aushalten. Seine Göttlichkeit, seine Heiligkeit. Menschen haben ein ganz tiefes Bewusstsein dafür gehabt, in der Zeit der Bibel, sodass zum Beispiel, wenn ihr mal die Geschichten lest, wenn ein Engel irgendwo auftritt, dann fallen die häufig um vor Schreck. Dann fallen die einfach bewusstlos auf den Boden, weil sie so derartig entsetzt sind. So ist das. So ist Gott, weil der Engel, der ist ja noch nicht mal Gott selber, der ist ja nur ein Abgesandter Gottes, aber sie fallen schon bewusstlos zu Boden. So heilig ist Gott. So intensiv, feurig, feurige Reinheit und schieres Leben, dass alles vergeht, was nicht in hundertprozentiger in Stimmigkeit, in Heiligkeit, in dieser Reinheit selber ist. Und Gott, der und die Verfehlung unseres Lebens und die Ungerechtigkeit der Welt, das passt nicht zusammen. Die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, das Erbarmen Gottes, Gott ist Liebe, reine Liebe. Und unsere Unliebe und unsere Beziehungslosigkeit zu Dingen, zu der Welt, zu der Natur, zu den Menschen, zu uns selber, das passt nicht zusammen. Und deswegen ist Vergebung, Verzeihung, Versöhnung unbedingt nötig. Und Gott hat im Alten Testament für uns ein sehr befremdliches, kompliziertes System geschaffen, wie diese Versöhnung, wie das Volk in der Gegenwart Gottes leben kann und anbeten kann, frei leben kann. Das ist ein System, das mit Tieropfern zu tun hat. Und Tieropfer waren im Orient gang und gäbe und man konnte Tiere opfern. Und das war ein Zeichen der Dankbarkeit und der Bereitschaft zur Versöhnung von Seiten des Menschen aus. Es war ein Geschenk, so ein Tieropfer, was Gott den Israeliten gemacht hat. Und die ganz, ganz große zentrale Feier dieser Versöhnung, ebenfalls verbunden mit einem Tieropfer und mit noch einem weiteren Tier, was eine besondere Rolle spielt, das finden wir in diesem Kapitel, 3. Mose 16. Ich lese nur mal ausgewählt ein paar Verse, weil das Kapitel sehr lang ist. Der Herr sagte zu Mose: Sag deinem Bruder Aaron, also Mose hatte das Volk aus Ägypten, aus der Unterdrückung befreit, und Aaron war sein Bruder und Aaron war der zuständige Priester. Sag also deinem Bruder Aaron, dass er nur zu bestimmten Zeiten durch den Vorhang in das innerste Heiligtum, das Allerheiligste, geht. Sonst muss er sterben. Denn dort zeige ich mich in einer Wolke über der goldenen Deckplatte, die auf der Bundeslade liegt. Er darf auf keinen Fall hineingehen, bevor er einen Stier als Sühnopfer und einen Schafbock als Brandopfer dargebracht hat. Zuerst soll er sich waschen und besondere Kleider anziehen. Ein Priesterhemd und Kniehosen, Turban und Gürtel, alles aus einfachem Leinen. Dann lässt er sich von der Gemeinde Israel zwei Ziegenböcke als Sühneopfer und einen Schafbock als Brandopfer geben. Er selbst hält als Sühneopfer für die eigene Schuld und die Schuld seiner Familie den Stier bereit. Die beiden Böcke bringt er zu mir an den Eingang des heiligen Zeltes. Das Los soll entscheiden, welcher Bock mir und welcher Azazel gehört. Kleine Anmerkung, man weiß nicht genau, wer Azazel ist, hatte irgendwas mit der Wüste zu tun, in die man gehen konnte. Der Bock, den das Los für mich bestimmt, wird mir von Aaron als Opfer für die Schuld des Volkes dargebracht. Der andere soll lebend vor mich gestellt und mit der Schuld des Volkes beladen zu Azazel in die Wüste getrieben werden. Dann Vers 14. Dann holt er etwas von dem Blut des geschlachteten Stieres und sprengt es mit dem Finger einmal gegen die Vorderseite der Deckplatte und siebenmal vor ihr auf die Erde. Darauf schlachtet er den Ziegenbock, der als Sühneopfer für die Schuld des Volkes bestimmt ist, bringt sein Blut hinter den Vorhang und sprengt davon auf die Deckplatte der Lade und vor ihr auf die Erde, genau wie er es mit dem Blut des Stieres gemacht hat. Auf diese Weise reinigt er das Allerheiligste, das durch die Sünden der Israeliten befleckt worden ist, und anschließend reinigt er das ganze heilige Zelt, das mitten im Lager der Israeliten steht und durch ihre Verfehlung unrein wird. Die Israeliten haben damals als Erklärung in Zelten gelebt und waren auf Wanderschaft, und in der Mitte ihres Zeltlagers, hunderttausende von Leuten, befand sich ein besonderes Zelt, das Zelt der Begegnung, der Gottesbegegnung. Niemand darf im heiligen Zelt anwesend sein, während Aaron in das Allerheiligste geht und für sich, seine Familie und ganz Israel diese Sühnehandlung vollzieht. Anschließend geht Aaron zum Altar, der vor dem heiligen Zelt steht, und reinigt auch ihn. Er bestreicht die Hörner des Altars mit dem Blut der beiden Opfertiere und sprengt mit dem Finger siebenmal Blut an den Altar. Auf diese Weise reinigt er ihn von der Befleckung durch die Sünden des Volkes. Wenn Aaron das Allerheiligste, das Zelt und den Altar gereinigt hat, bringt er den zweiten Ziegenbock herbei. Er legt seine beiden Hände auf den Kopf des Bockes und spricht über ihm alle Verfehlungen aus, durch die sich die Leute von Israel schuldig gemacht haben. So legt er alle Sünden des Volkes mit dem Bock auf den Kopf und lässt dann das Tier durch einen dazu bestellten Mann in die Wüste jagen. Der Bock trägt alle diese Sünden weg und bringt sie in eine unbewohnte Gegend. Dann geht es noch weiter. Und schließlich Vers 34. Einmal im Jahr müssen auf diese Weise alle Verfehlungen der Leute von Israel gesühnt werden. So sollt ihr es halten für alle Zukunft. Aaron führte alles so aus, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Also beim Zuhören merkt man, es ist ein sichtbares, greifbares Drama, was sich da abspielt mit Blut. Ein blutiges Drama. Wie Gott mit unserer Schuld umgeht. Das ist ein Ritual bezüglich Israels Beziehung mit Gott. Und es dient dazu, es ist nicht einfach nur ein Ritual, als Zweck an sich, als Verpflichtung, dass wir sagen, ja, wir müssen so, habe ich manchmal den Eindruck, bei der katholischen Kirche, wir müssen so unsere Buße tun, unsere Sünden bekennen und wir müssen dann auch noch 10 Vater Unser beten oder so. Und dann haben wir unsere Pflicht getan, ja, und dann ist das in Ordnung. Ja, das ist nicht eine Ableistung, nicht eine Bußübung, sondern es ist ein ganz bestimmtes Ritual, was zur Versöhnung, für eine geheilte Gemeinschaft dient, was zu einer geheilten Gemeinsamkeit wieder dient, die befleckt und die gestört war durch die Verfehlungen, die sich im Volk angestaut haben über das Jahr. Und das sollten die Israeliten jedes Jahr wieder durchführen, dieses Ritual der Versöhnung, der große Versöhnungstag, Yom Kippur auf Hebräisch. Und das wird heute noch in Israel jedes Jahr gefeiert. Und in Israel ist es so, wenn du da bist, Anja und ich, wir waren in Israel, aber wir waren nicht zum Yom Kippur da, aber ich habe mir sagen lassen, das ist der einzige Tag im Jahr, der in Israel komplett autofrei ist. Kein einziges Auto darf fahren. Wochenlang bereiten sich die Leute darauf vor und überlegen sich, ähnlich wie bei uns die Osterzeit, vor der Osterzeit, und überlegen sich, wem habe ich was angetan und wer hat mir was angetan. Und das ist nicht etwas Zerknirschtes, Büßerisches, Verzweifeltes, oh, ich bin so schlimm, ich bin so schlecht, ich bin ein Sünder, ich bin so falsch oder so, sondern es ist wirklich ein reflektiertes, meditatives Überlegen, wo habe ich einen Beitrag geleistet, dass Schaden entstanden ist an der Gemeinschaft oder an der Beziehung. Wo hat mir jemand Schaden zugefügt? Es ist wirklich ein Annehmen und eine Klarheit, dass Schuld Realität ist, dass Schuld passiert. Das ist eine ganz deutliche Annahme, ein Ja-Sagen dazu. Ja, es gibt Schuld. Es passiert. Und dann ist die Frage, wo bin ich involviert? Und das fragt man sich einmal im Jahr. Das ist der wichtigste, der zentralste Feiertag im gesamten Judentum. Das ist der Versöhnungstag. Und es dient nicht zur Einhaltung aus Pflicht, sondern zur Wiederherstellung und zur Versöhnung einer beschädigten Beziehung. Und man sieht ja bei diesem Ritual, was ich eben gelesen habe, das ist wirklich auch eklig. Es ist mit Blut verbunden, die Aaron auf die Bundeslade, auf diesem Kasten, das war so ein Kasten, in dem die Geburtstafeln aufbewahrt waren, da oben drauf waren goldene Seraphim, goldene Engelsfiguren und dazwischen thronte sozusagen unsichtbar die Gegenwart Gottes. Und einmal im Jahr sollte er da rein und sollte da Blut von diesem geopferten Tier draufsprühen und so Sühne erwirken, Versöhnung erwirken. Sühne nicht als, wie gesagt, als Leistung. Ja, wir bringen Gott jetzt was, damit er zufrieden ist. Das ist ein Riesenirrtum, auch im Christentum. Das kommt aus dem Mittelalter. Das hat Anselm von Canterbury vor 1000 Jahren hat er das eigentlich erfunden, diese Genugtuungstheologie. Das denken ganz viele Christen, dass Gott Genugtuung verlangt. Und auch im Neuen Testament denken Leute, dass Gott Christus geopfert hat, weil er so beleidigt und so zornig war, dass er sozusagen Genugtuung gefordert hat und deswegen musste Christus sterben. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Sondern Gott war selber in Christus. Wir haben es ja hier gelesen. In der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Nicht Gott hat Christus geschickt, mach du das mal, damit du endlich so Fedehandschuh, hier, ne, ich kämpfe gegen die Menschheit und die Menschheit, muss jetzt versöhnt, muss jetzt genug, ich brauche Genugtuung, ich bin beleidigt, mein Stolz ist gekränkt. So, deswegen Christus. Nein, Gott selber ist reingegangen in die Welt. In Christus, in der Person von Christus, hat er selber die Welt versöhnt. Er ist gestorben. Gott selber hing am Kreuz. Ein Riesenirrtum, dass man denkt, Christus hat sozusagen dem Vater, der war so beleidigt, jetzt hat er es endlich geschafft, dass er wieder nicht mehr so beleidigt ist. Nein! Er hat alles gesprengt. Gott ist selbst ans Kreuz gegangen, in Christus. Er war ja Christus. Er hat alles zersprengt. Die ganze Opferterminologie, die ganze Opfertheologie, alles ist explodiert am Kreuz. Weil Gott war alles in allem. Gott war gleichzeitig Empfänger, aber er war auch das Opfer selber. Es ist, warum rede ich davon? Ich sage nur, es gibt sehr viele Missverständnisse über diese ganze Sühnetheologie. Und das kommt aus dem Mittelalter, dass man denkt, diese Genugtuungsidee ist nötig. Sondern es geht darum, dass es ein Leiden ist. Die Welt leidet unter einer Beziehungslosigkeit, unter einer Beziehungsstörung. Darunter leidet die Welt. Und Gott begibt sich in dieses Leiden selber herein. Christus begibt sich rein. In der Person von Christus begibt sich Gott hinein und leidet diese Schmerzen mit aus Liebe. So sehr liebt er uns. Und deswegen Blut, weil das mit Schmerz zu tun hat. Auch heute, Sünde und Schuld verursacht Schmerz und wirklich auch Blut. Auch aktuell in der Welt, es wird Blut vergossen. Aufgrund von Unrecht, aufgrund von Gier, aufgrund von Habgier, aufgrund von Geld, aufgrund von Machtgier, alle möglichen wird Blut vergossen. Das hat wirklich auch etwas sehr Schmerzhaftes. Aufgrund von Eifersucht, von Misstrauen, von Abhängigkeit, von Angst. Und das verletzt und das bringt letztendlich den Tod. Sünde und Schuld bringt den Tod. Deswegen der erste Bock. Der erste Bock soll geschlachtet werden als Sündopfer. Und der andere Bock, haben wir mitbekommen, der wird symbolisch in die Wüste geschickt. Dem werden die Hände aufgelegt und alle Verfehlungen des Volkes bekannt und ihm stellvertretend aufgelegt und dann wird er in die Wüste gejagt. Und das heißt, die Schuld ist weg. Wer auch immer dieser Azazel war, so ein uraltes Wort, uralte Vorstellung, man weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist die Schuld weg. Dahin wird er geschickt, in die Wüste. Zurück zum Ursprung, zurück. Azazel war wahrscheinlich so ein uralter Wüstendämon und sozusagen die Schuld wird dahin geschickt, wo sie herkommt, nämlich zum Teufel. Sie wird zum Teufel gejagt. Damit ist sie weg. Warum? Weil die Sünde, weil diese Beziehungsstörung soll uns nicht ewig belasten. Und am Yom Kippur, am Versöhnungstag, freut man sich in Israel. Das ist kein schrecklicher Tag, wo alle zerknirscht und verzweifelt rumlaufen und sagen, wir sind so böse, wir sind so schlimm. Man freut sich. Es ist nicht eine euphorische Freude, wie wenn du irgendwie ein tolles Erlebnis hattest, rumspringst und schreist, ey, Wahnsinn. Sondern es ist eine tiefe Freude, die so ein bisschen tiefer geht. Die so ein bisschen meditativer geradezu ist, weil man sagt, ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Wir sind heil davongekommen. Von dieser Sündenmacht befreit. Wir sind heil davongekommen. Beziehung, Heil, Gemeinschaft wiederhergestellt. Und das jedes Jahr immer wieder, wird immer wieder zelebriert. Und immer wieder diese Schritte durchgegangen mit diesen beiden Böcken. Wow, eine Riesenerleichterung. Wir dürfen versöhnt, weil wir sind versöhnt mit Gott. Und daher dieses ganze Ritual. Und im Neuen Testament, das wisst ihr, das wissen wir sehr wahrscheinlich, die meisten von uns, hat Jesus plötzlich dieses Ganze auf sich übertragen. Und das ist nicht so, dass Jesus jetzt ein Opfer ist für Gott. Das kann man so gar nicht sagen. Das wird zwar im Neuen Testament, im Hebräerbrief so dargestellt, aber das ist nur ein Bild, das ist nur eine Veranschaulichung, das ist nur eine Sprachfigur, weil die jüdischen Leser das verkannten und das verstanden. Aber es ist nicht so, dass Christus in dem Sinne wie dieses Tieropfer ein Opfer für Gott ist, weil ja, wie gesagt, Christus Gott selber ist. Er kann ja, das geht ja alles gar nicht, versteht ihr das? Das sprengt alles. Alle Vorstellungen werden gesprengt am Kreuz. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es geht um Versöhnung am Kreuz. Und Gott ist nicht unbeteiligt. Gott ist nicht der Richter, der da oben steht, der sagt, so, ne, jetzt ich sitze hier auf meinem Thron, ich habe womöglich noch einen Kaffee in der Hand, nicht? Chefsessel, ich bin der Chef des Universums, ich bin der Richter, nicht? Und nun tretet mal alle vor, was ihr alles Böses gemacht habt und so weiter und so fort. Und dann bleibt er da sitzen und dann schickt er Christus, um es nochmal mit einem anderen Bild zu sagen. Wir haben ihn ans Kreuz genagelt. Wir haben sozusagen ihm den Müll unseres Lebens aufgelastet. Ich habe hier eine Mülltüte übrigens mit, falls ihr das noch nicht gesehen habt, das Deko für die Predigt heute. Wir haben diesen Müll ihm gegeben. Und er nimmt den Müll nicht und sagt, hier, schmeiß zurück, musst du selber mit klarkommen. Sondern er nimmt den Müll von uns und er behält ihn. Er behält ihn und er absorbiert ihn in sich selbst. Christus. Das ist die Botschaft. Wie kann das jetzt für dich ganz praktisch aussehen? Wenn du mal überlegst, in welchen gestörten Zusammenhängen bin ich, bist du. Man könnte sagen, ich ignoriere die Schuld. Wie gehen wir damit um? Also eine Möglichkeit ist, sie zu ignorieren. Angenommen, es sind zwei Freunde, jemand freut sich, den anderen zu sehen und sagt, oh toll, dann hat jemand ein falsches Wort gesagt, man ist enttäuscht, man fühlt sich missverständnisgekränkt und hat einen verletzten Stolz. Und das ist dieser Müll. Der steht auf einmal so dazwischen. Dann sagt man, ich tue einfach so, als sei der nicht da, wir tun so, als sei nichts gewesen, wir reden da nicht drüber, wir machen die Augen zu, aber immer wenn wir uns näher kommen wollen, dann trete ich gegen diesen Müllsack. Ach Mensch, ich will zum anderen hin, aber immer trete ich gegen den Müllsack. Das wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist auch sehr schön und beliebt. Ich nehme den vollen Müllsack und halte den so ein bisschen hinter mich. Ein bisschen verstecken so. Ist doch nicht so wild. Also, Problem ist nur, wenn ich den anderen umarmen will. Mir fehlt mindestens eine Hand. Mikro fehlen mir sogar zwei. Ich kann den anderen nicht umarmen. Nicht, auch nicht so förderlich für die Beziehung. Die Hände sind unfrei. Dritte Möglichkeit, dem anderen den Müllsack geben. Sehr cool. Da ist ein Müllsack zwischen uns und ich gebe einfach dem anderen den Müllsack und sage, du bist schuld. Und zwar habe ich schon immer den Eindruck gehabt, dass du so bist. Hättest du damals nicht das und das? Das wäre die dritte Möglichkeit. Vierte Möglichkeit, ich selber klemme mir den Müllsack unter den Arm. Ich bin mal wieder schuld. Ich hab's vermasselt. Und das mag auch sein, aber dann behältst du den Müllsack. Und dann sagst du, ich vermassle es immer. Und wisst ihr was? Kein Wunder, dass mich keiner mag. Ich bin einfach so blöde, und machst so viel Mist, ja? Aber wenn du so mit deiner Schuld umgehst, was dann passiert? Du brichst zusammen. Du kannst diese Schuld nicht tragen. Das führt alles nicht weiter. Ignorieren, verstecken, dem anderen in die Hand drücken, selber behalten. Das funktioniert alles nicht. Es führt nicht weiter. Man kommt nicht mehr zusammen. Und Versöhnung geschieht nicht. Und zum Schluss die vier Gegenteilschritte als praktische Schritte, wie du in Versöhnung leben kannst. Das erste ist, die Schuld anzuerkennen. Zu sagen, so, wenn der Notenständer jetzt der andere ist, da ist ein Müllsack zwischen uns. Dieser Müll ist da. Das erkenne ich an. Das ist real. Ich ignoriere es nicht. Ich verstecke es nicht. Das zweite ist, ich nehme den Schmerz ernst. Ich sage nicht, ach, macht nichts. Doch, es macht was. Es ist mir nicht egal, es tut weh. Wenn es mir nicht wehtun würde und ich das nicht sagen würde, dann würde das auch bedeuten, der andere bedeutet mir nichts. Doch, es tut weh. Ich spiele es nicht herunter, ich bin verletzt. Und das dritte ist, ich fordere nicht zurück. Das hatten wir in den letzten beiden Sonntagen, die ganz besondere Betonung, dass Gott nicht zurückfordert. Dass Gott nicht nachträgt. Und ich sage das auch nicht. Sieh dich doch an. Du bist doch auch nicht besser als ich. Du bist schuldig an mir geworden. Ja? und ich fordere es von dir zurück. So mache ich das auch nicht. Und das vierte ist dann die Folgen tragen. Wer kann das? Wer kann die Folgen tragen? Wenn der andere sie trägt, bricht er zusammen. Wenn ich sie trage, breche ich zusammen. Daher brauchen wir das Kreuz. Ich mache hier eine Pause und lade ein, ein bisschen zu überlegen, an welchem Punkt du bist. Ganz persönlich zu überlegen, wo stehst du in gestörten Beziehungen zu Menschen, zu Gott? Bist du jemand, der die Schuld vielleicht zur Zeit gerade gerne verdrängt, ignoriert, nicht eingesteht? Dann ist die Einladung, das offen zu legen. Und auch das Angebot für Gebet in der Stille. Oder neigst du dazu, das runterzuspielen, zu sagen, ich bin stark? Nein, du hast die Einladung, Schwäche zu zeigen, um Heilung zu beten, wo du verletzt bist, durch eigene oder andere. Oder neigst du dazu, zurückzahlen zu wollen, Rache zu suchen, mit deinen Stacheln, mit deinen Igelstacheln überall gegenzustoßen, Schuld bei anderen suchen, Finger zu zeigen, auch da das Angebot zu beten, nicht nachzutragen, um Befreiung zu beten. Und dann zuletzt, wer kann diese Schuld tragen? Ich kann es selbst nicht, die anderen können es auch nicht. Ich möchte es niemandem aufladen, deswegen gehe ich zum Kreuz. Dazu lasst uns jetzt einen Moment still sein. Amen.